Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 mit besonderen Fähigkeiten. Für Sie, die unterwegs sind am Steuer, passen Sie auf, passen Sie Ihre Fähigkeiten des Strassenverhältnisses an. Reden tun wir heute im Treffpunkt von besonderen Fähigkeiten. Eine habe ich zum Beispiel. Hinterste Reden ist doch gar nicht so eine Sache.
Kass, Enos, Dönreg, Kott, Ski, Reder, Ischredni.
Es geht doch, man muss es einfach können. Das ist eben, wie gesagt, der Treffpunkt auf DRS1 mit dem Joschi Kühne. Und gerade nochmal Hinterski.
Enüg, Ischoi, Metim, Sia, Serre, Et, Fut, Knupfert, Et, Schiat.
Fut, Knupfert, Et, Schiat. Das ist der Joschi Kühne.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Guten Morgen miteinander, Treffpunkt auf DRS1 mit den besonderen Fähigkeiten. Was heisst denn schon besondere Fähigkeiten? Vielleicht ist alles, was mir als besonders bezeichnet, einfach völlig normal. Aber eins garantiere ich Ihnen, Sie lernen heute einen ganzen Haufen Aspekte kennen oder vor allem hören Sie von Aspekten im besonderen Fähigkeitsbereich, was es da alles gibt. Tierreich zum Beispiel, wir haben jemanden, der da bei uns gerade jetzt, unmittelbar vis-à-vis von mir, der Felix Jäger. Der Felix Jäger, der kann gerade sofort sagen, was das für ein Tonart war vorne von dem Lied. Ich spiele es vielleicht am schnellsten nochmal gut ein. Dann haben wir das da gehört, wie das läuft. Voilà. Also so läuft das Lied, das wir da gehört haben. The real thing, you to me are everything. Mein Gast, der Felix Jäger, ich begrüße ihn herzlich. Guten Morgen, Herr Jäger.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Was haben wir da für eine Tonart?
Ja, da haben wir also ein C-Dur mit ein bisschen Patina.
Was heisst in dem Fall ein bisschen C-Dur und ein bisschen Patina?
Also es ist C-Dur gemeint damit und mit Patina meine ich, dass es also ein bisschen tief ist und man wie ein bisschen angelaufen.
Und Sie können absolut sofort bestimmen, weil Sie das absolute Musikhör haben. Das ist ein Bereich, wo Sie beherrschen, wo Sie ein Naturtalent sind, oder wie könnte man dem sagen?
Ja, also beigebracht hat es mir niemand. Es ist wahrscheinlich schon ein Naturtalent. Also, seit ich denken kann. Also, seit ich etwa zwei bin oder so, vielleicht ein bisschen jünger, habe ich es.
Also, Sie haben mit zwei, Sie haben Erinnerungen, wo Sie zwei gewesen sind, dass Sie festgestellt haben, bestimmte Töne kommen bei mir immer wieder so genau an, dass ich sie bestimmen und wiedererkennen kann.
Jawohl.
Okay. Das ist eine Fähigkeit, die Sie haben. Die andere Fähigkeit ist natürlich damit verbunden, dass Sie bestimmte Drehzahlen von Motoren, nicht bestimmte, sondern Sie können Drehzahlen von Motoren erkennen und einordnen. Da sind Sie, jetzt muss ich mal die alte Melodie einspielen von dem Sendegefäß, vielleicht kommen Sie drauf. Wetten das, das sagt Ihnen etwas, Herr Jäger, oder?
Ja, das ist allerdings eine sehr alte Melodie. Im 05 ist bereits eine andere.
Natürlich, gewesen. Wir gehen noch weit zurück in die alten Zeiten. Jawohl. Wir gehen ins Jahr 2005, da sind Sie beim Thomas Gottschall gesehen und haben brilliert mit Ihrer Fähigkeit. Wie haben Sie sich denn angemeldet dafür?
Das war so, gewesen, oder? Die Idee habe ich eigentlich schon mit dem Wetten, das habe ich etwa im 85 gehabt. Und immer vor mir hergeschoben. Und irgendwann jetzt probiere ich es doch mal einfach. Und habe auf SF angerufen. Und die haben offenbar relativ schnell abgebissen, oder? Es gibt drei Kategorien. Entweder gerade sofort, oder, ja, das können wir vielleicht mal näher auf die lange Bank schieben, so eine Wette. Und dann ist das ziemlich zügig gegangen.
Also bei Ihnen ist Priorität A gewesen, so eine Fähigkeit, das
ja,
verblüfft?
Ja, es ist offenbar ziemlich telegen gewesen, die Geschichte.
Wir wollen doch das gerade nachstellen, Herr Jäger, wenn Sie erlauben. Wir haben zwei Geräte da. Das eine ist eine batteriebetriebene Bohrmaschine und das andere ist ein batteriebetriebenes Gerät, wo man Milchschaum erzeugen kann. Also für einen feinen Kaffee Macchiato, oder wie das heisst, Latte Macchiato.
Jawohl.
Also, was wollen Sie zuerst? Bohrmaschine?
Das ist mir gleich. Aber vermutlich sollte man das dann auf mein Mikrofon bringen, weil ich das Gerät dann auch in die Hand nehmen muss. Es hat zwei Drehzahlen drauf, das Gerät.
Aha.
Das Getriebegerät.
Gut, dann lassen wir doch jetzt einmal, tun Sie es doch vielleicht einmal laufen, dann hören wir mal wieder.
Jawohl. Also da haben Sie jetzt einen Summton gehört. Oder der da. Das ist Grunddrehzahl vom Motor und die hat jetzt etwa 17'000 Touren.
Und das könnte man natürlich auch nachprüfen.
Das ist jetzt relativ schwierig, weil man da nicht an den Läufer herkommt. Da müssen wir jetzt auf einen Läufer drauf eine Marke kleben und wieder eine Drehzahl messen, berührungsfrei messen. Hingegen das Ende hier.
Also jetzt nimmt also ihr den Bohrsattel, wie man dem sagt.
Also das Bohrfutter.
Bohrfutter?
Jawohl. Das hat 8 Nuten drin.
Also er tastet jetzt, hat den Zeigefinger an dem Bohrfutter, nimmt den Zeigefinger als Ohr, das hängt. Der Herr Jäger hat jetzt gehört.
Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten gebraucht, weil ich auch noch ein bisschen ein Metronom im Kopf habe. Ich habe jetzt hier aufgrund vom Ton und aufgrund vom Rhythmus eine Drehzahl festgestellt von etwa 520 Umdrehungen/Minute am Bohrfutter.
Also, Sie haben müssen mit dem Finger taktil, haben Sie das auch noch erfasst. Was heisst das? Haben Sie denn den Rhythmus wahrgenommen?
Es war so, oder? Die Kerbe, vielleicht hört man das am Mikrofon nicht, oder? Es brummt.
Jetzt hört man einen tiefen Ton quasi.
Einen tiefen Brummton hat man jetzt gehört. Und weil es 8 Schlitze hat in dem Bohrfutter. Ich habe den Finger in diese Schlitze reingehabt. Und weil das 8 Schlitze sind, ist das die achtfache Frequenz von der Dreifrequenz von diesem Bohrfutter.
Also Sie rechnen auch gerade noch um. Sind Sie denn als Mathematikgenie?
Ja, das ist bürgerlich rechnen.
Ja gut, aber man muss es ziemlich schnell umrechnen, oder?
Ja, von der taktilen Wahrnehmung. Das ist natürlich, das wäre in dem Moment wären das 3 Oktaven.
Jetzt kommen wir zu weiteren Bereich. 3 Oktaven sind 24 Töne, so nicht?
Nein, 3 Oktaven, das ist, ja, also, das sind, da müssen wir gerade nachzählen. Also,
mit allen Halbtönen dazwischen und
ja,
so.
Ja, das sind 12, also 12 Halbtöne sind eine Oktave. Und,
da sind wir etwa auf 36, so rund 36, sind, kann man so sagen.
Ja, also ja, etwa um das, aber das ist da jetzt weniger maßgebend, sondern eine Oktave ist die doppelte Frequenz vom Grundton, 2 Oktaven sind die vierfache und 3 Oktaven sind die achtfache Frequenz.
Gut, das ist ein einfaches mathematisches Prinzip. Sie nehmen das wahr, indem Sie es einfach hören, indem Sie mit dem Finger noch tasten und mit dem Knöchel noch das ans Ohr führen und das verstärken. Herr Jäger, wir haben Ihren Film, wo Sie auftreten sind, Wetten, dass, auf unserer Internetseite DRS1 bereitgestellt. Also die daheim wollen schauen, wie das funktioniert, die können das dort auch mit Ihnen machen wir in ein paar Minuten das nächste Experiment, wenn wir wissen, wie das geht mit dem Kaffeeschäumer. DRS1 mit dem Treffpunkt. Als nächstes gehen wir mal nachschauen, was das überhaupt heisst, was besondere Fähigkeiten sind.
Je ne suis pas. Sans toi, un souffle, une étincelle. Sans toi, que ma vie se rebelle. Sans toi, redessiner mon ciel. Sans toi, enfin devenir celle. Sans toi, du fond de mes colères. Sans toi, rien plus qu'une prière. Sans toi, franchir d'autres.
der heisst, der Treffpunkt um 22 Minuten ab 9. Besondere Fähigkeiten oder eben außergewöhnliche Formen von Wahrnehmung, zum Beispiel im Alltag. Wie unser Gast, der Felix Jäger, der ein absolutes Gehör hat, der bestimmen kann, was für Drehzahlen das Motor haben, der das macht, indem dass er eine Referenz hat in seinem Ohr, wo ihm sagt, die und die Tonart entspricht der und der Drehzahl vom Motor. Das kurz gefasst, hat man gerade vorne gesagt, je nach Tagesaktualität, je nach Tageszeit ist sein Gehör quasi einen halben Ton tiefer gestimmt. Das stimmt so nicht, Herr Jäger, sagen Sie gerade.
Es ist so, ich höre einfach am Morgen ein bisschen tiefer als am Abend. Allerdings hatte ich mal ein Medikament im 71. wo mir das Gehör um einen halben Ton abgestimmt hat. Und dann habe ich mein Cello immer, solange das gewirkt hat, das Cello stimmt ja überhaupt nicht. Und das habe es umgestimmt. Und wo wirklich vom Medien weg war, das Cello einen halben Ton zu hoch gewesen.
Und damit haben Sie können umgehen, das hat Sie einfach am Anfang verwirrt?
Nein, es hat mich verwirrt, bis ich den Kirchenglocken gehört habe, wo die auch einen halben Ton tief waren, und dann gewusst, das liegt am Meer und nicht am Cello.
Ist Ihre Welt wieder in Ordnung gewesen. Jetzt rede ich mit dem Ronny Gundelfinger. Er ist leitender Arzt am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Guten Morgen, Herr Gundelfinger.
Guten Morgen.
Herr Gundelfinger, wenn wir doch mal ganz einfach klären oder so eine Auslegeordnung machen, was sind denn eigentlich besondere Fähigkeiten?
Also das können natürlich ganz, ganz verschiedene Fähigkeiten sein. Das kann mit der Wahrnehmung zu tun haben, so wie wir das jetzt gerade gehört haben. Das kann aber auch heissen, jemand spielt das Instrument sehr gut. Das kann heissen, jemand ist sportlich außergewöhnlich begabt. Das können schulische Fähigkeiten sein. Das ist ja eigentlich einmal grundsätzlich ein ganz breites Spektrum von Fähigkeiten. Und es gibt Kinder, die sind in verschiedenen Sachen sehr gut oder einfach sehr viel weiter vielleicht wie die Gleichaltrigen. Und dann gibt es Kinder, die sind in den meisten Bereichen eigentlich recht durchschnittlich entwickelt und haben dann irgendeine ganz besondere Fähigkeit, die raussticht und sich von allen anderen Sachen sehr abhebt.
Also könnte das nebst eben der Talent Begabungen sein oder Fähigkeiten wie zum Beispiel mathematisch hochbegabt?
Ja, zum Beispiel natürlich, ja.
Und jetzt, wenn man ein Kind wahrnimmt in der Umgebung, im familiären Bereich, wie erkennt man denn so besondere Fähigkeiten? Wie kann man das entdecken? Nimmt man das einfach irgendwann wahr? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, ganz oft entdecken das wirklich die Eltern. Sie sehen einfach, der kann etwas sehr gut. Ganz oft ist es ja dann auch so, dass sich die Kinder sehr interessieren für die Sachen, die sie gut können und die mit einem grossen Einsatz machen. Es kann aber auch eben sein, dass die Klavierlehrerin zu den Eltern sagt, also das Kind ist wirklich außergewöhnlich begabt, oder der Tennistrainer. Also das können sehr unterschiedliche Leute sein, die im Alltag mit dem Kind zu tun haben und einfach merken, hoppla, das Kind hat da ein besonderes Talent und auch ein besonderes Interesse für etwas, mit dem kann man vielleicht dann auch, das kann man fördern oder weiterentwickeln.
Das sind die eine Form von Begabung. Jetzt stelle ich mir vor, wenn jemand jetzt zum Beispiel wieder Herr Jägers absolute Musikgehör hat, das kann man ja nicht schulen, das hat man oder man hat es nicht. Gibt es dann auch gibt's noch andere Fähigkeiten, die man einfach hat und sich vielleicht gar nicht bewusst ist und erst später entdeckt?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich auch in anderen Wahrnehmungsbereichen so Fähigkeiten. Das können Leute sein, die extrem sensible Nasen haben, die auf der einen Seite vielleicht wahnsinnig gestört werden durch Gerüche, aber auch sehr fein können wahrnehmen. Ich kenne Kinder, wo zum Beispiel halt auch bei Lebensmitteln dann ganz feine Veränderungen registrieren, wo wir eben nicht würden merken. Das kann mit dem Schauen sein, dass sie Details sehen, die andere gar nicht sehen. Also da gibt es viele so Wahrnehmungsfähigkeiten, die sehr speziell entwickelt können sein.
Können so Fähigkeiten, nehme ich an, wenn das so Sonderbegabungen sind, in dem Fall auch zu Störungen, für psychische Störungen?
Also, ich denke mal, grundsätzlich ist jede Sonderbegabung ein Geschenk und eine besondere Fähigkeit und nicht primär ein Problem. Aber es gibt natürlich Sachen, die belastend sein können. Wenn jemand ein wahnsinnig sensibles Gehör hat, dann wird er halt auch gestört durch Geräusche, die andere Leute sich gar nicht wahrnehmen oder eben, wie ich vorher gesagt habe, durch Gerüche, die anderen nicht auffallen. Das kann im Alltag schon zu Schwierigkeiten führen und auch in der Wahrnehmung, wenn man wahnsinnig auf Detail ausgerichtet ist beim Schauen, dann hat man vielleicht Schwierigkeiten, sich schnell einen Gesamtüberblick in der Situation zu verschaffen, das könnte allenfalls zu Schwierigkeiten führen, aber nicht unbedingt, dass gerade die ganze Persönlichkeit wegen dem dann gestört ist.
Gestört wäre. Jetzt kommen wir zu dem Phänomen von der sogenannten Inselbegabten. Es gibt ja Menschen, die können auf einen Blick etwas erfassen und absolut in einem Panoramabild zum Beispiel nachzeichnen. Oder es gibt den berühmten Mann, der ein Buch liest, gleichzeitig zwei Seiten mit dem linken Auge Seite wahrnimmt, registriert, mit dem rechten Auge Seite wahrnimmt und so in 8 Sekunden quasi wie das Buch gelesen hat, nicht das ganze Buch, einfach pro Seite 8 Sekunden braucht. Das ist das Vorbild gewesen. Der ist übrigens gerade letztlich gestorben für den berühmten Film Rain Man. Die Inselbegabten, so viel gibt es nicht auf der Welt, aber die haben doch irgendwo, ich sage jetzt dem vielleicht plakativ, ein Defizit. Sie haben zwar eine besondere Fähigkeit dort, aber was zeichnet sie denn sonst aus mit dem Kontakt zu den Normalen?
Also das sind ja Menschen, wo man sagt, mindestens ein Teil von diesen Menschen, dass sie eigentlich eine autistische Störung haben, dass sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel im Kontakt mit anderen Menschen, in der Kommunikation, dass sie dann auch wirklich im Alltag grosse Schwierigkeiten haben, irgendwie selbstständig zu leben. Also der Mann, der eben mit dem Helikopter irgendwie über Rom fliegt und dann die riesen Zeichnung macht, der kann sich im Alltag nicht selbstständig bewegen. Und das ist ja dann bei diesen Leuten sehr eindrücklich, die wirklich in gewissen Bereichen beeinträchtigt oder fast behindert und haben dann eben so eine Gabe wie eben der Rain Man auch im Film, dass er das Telefonbuch kann auswendig lernen oder dass er sich kann merken, welche Karten im Casino schon gespielt worden sind und so weiter. Also das ist die Diskrepanz zwischen ganz offensichtliche Schwächen in vielen Bereichen und dann so einer Superbegabung.
Sind wir da jetzt bereits schon in einem Krankheitsbild, Autismus?
Also man redet sehr oft über die Inselbegabungen oder über die sogenannten Savants im Zusammenhang mit autistischen Störungen. Ich denke, das ist nicht ausschließlich dort, aber dort ist es einfach ein bekanntes Phänomen.
Andererseits umgefragt, wenn ein Autist hat irgendwo besondere Fähigkeiten?
Nicht alle haben das, aber viele Kinder, die ich gesehen habe, haben spezifische Talente. Das kann auch sein im Zusammenhang mit Gedächtnis und Speicherung, das kann sein mit Zeichnen, das kann ein Interesse sein für Karten oder sonst, dass sie sich für ein Thema speziell interessieren. Das ist nicht immer so ausgeprägt wie bei den berühmten Leuten, die man da am Fernsehen sieht. Aber so eine spezielle Verteilung der Stärken und Schwächen, das haben viele von diesen Kindern.
Und eine letzte Frage, Herr Gundelfinger, ist irgendwo da ein Therapieansatz? Ist da gewünscht, dass man so etwas könnte heilen, wenn es dann eine Krankheit wäre?
Also eben, ich glaube, die Inselbegabung ist ja nicht eine Krankheit, sondern man schaut darauf, man versucht die Kinder dort zu unterstützen, wo sie wirklich Schwierigkeiten haben, eben zum Beispiel im Kontakt mit anderen Kindern oder in der Kommunikation. Und wenn jemand durch so eine Wahrnehmungsbegabung im Alltag gestört wird, eben zum Beispiel, dass er einfach wahnsinnig abgelenkt wird durch Licht oder durch feine Geräusche, dann muss man sich eher ganz praktische Massnahmen manchmal überlegen, dass er sich da ein bisschen abschirmen kann, auch gegen die Reiz, wo ihn dann so irgendwie belastet.
Ronny Gundelfinger, leitender Arzt am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Herr Gundelfinger, was ist Ihre persönliche, besondere Fähigkeit?
Oh, ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass ich so eine ganz spezielle Fähigkeit habe, sondern relativ, vielleicht nicht gerade mittelmäßig, aber einfach mich mit vielen Sachen beschäftigen, aber eigentlich nicht ein Talent haben, das mich wirklich abhebt von anderen Leuten.
Aber Sie vermissen es auch nicht wirklich, dass Sie
keins tun. Ich finde das noch schön natürlich, wenn man so etwas hat. Also wenn man etwas irrsinnig gut kann, wenn man das Instrument irrsinnig gut kann spielen oder sehr, sehr sportlich ist. Nein, ich fände das an sich noch schön. Ich hätte so ein Talent.
Es ist nie zu spät, Herr Gundelfinger.
Ja, ich Talent kann man eben nicht anüben. Das muss man halt wirklich
nur haben. Oder? Vielleicht muss man es noch erkennen.
Ja, okay.
Herzlichen Dank, Herr Gundelfinger. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
Schönen Tag. Adieu.
Das war Herr Gundelfinger, leitender Arzt am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist der Treffpunkt auf der Seite mit den besonderen Fähigkeiten. In dem Fall vorne haben wir jetzt gerade gehört, Roger Whittaker, Mexican Whistler, einer, der pfeift und das macht er mit einem Zungenschlag. Ich kann das nur beschränkt imitieren, ich probiere es mal. So, also mit der Zunge machen wir so einen Doppelschlag. Er kann natürlich dann noch Musik machen dazu. Aufgefallen ist unserem Gast, den wir haben bei uns hier im Studio, der Felix Jäger. Er ist Zahnarzt von Beruf und er kennt, wenn ein Motor läuft, die Drehzahl, kann das bestimmen. Herr Jäger, Sie haben das gehört, das Stück von, und Ihnen ist sofort aufgefallen, das ist ein Instrumental. Also Sie haben nicht gern, wenn man singt.
Ja, also gesungen darf, finde ich, soll auch werden, aber jetzt gerade auf der RS1, denke ich, wir sind viel zu einseitig. Auf Gesang.
Gut, das ist das eine, das ist eine Wahrnehmung, das ist eine Geschmackssache, das hat nichts mit Fähigkeiten zu tun. Mhm. Sie selber leiden da vielleicht manchmal, wenn jemand falsch singt, könnte ja das sein.
Ja, also das plagt mich jetzt nicht so fest.
Plagt Sie nicht, Sie haben eben das absolute Musikhör und das ist für jemanden wie uns, wo das nicht haben, vielleicht eben ein Spektakel, das ist etwas Besonderes, wo wir sehen, was bringt denn das, wenn man ein absolutes Musikhör hat. Sie haben die Fähigkeit und Sie haben das auch unter Beweis gestellt bei Wetten, das, beim Thomas Gottschalk. Der Film ist übrigens bei uns auf drs1.ch zum anschauen. Sie können das dort anschauen, wie der die Wette dort gewonnen hat. Und Sie sind auch in China gewesen mit der gleichen Wette, 2008 auch erfolgreich, glaube ich.
Ja, ja.
Ja, natürlich. So etwas kann man eigentlich, man kann nie fehlen.
Es ist gerade zwar bei Automotoren, je nachdem, recht schwierig, wenn entweder das Gas schwankt oder wenn es so moderne Autos sind, dass man fast nicht das Motorengeräusch herkommt.
Also Sie müssen dort anders tunen oder anders
Nein.
einstellen?
Also es ist dort jetzt in China zum Beispiel so gewesen, dass der Dreizahlmesser an dem Auto, das ich gelost habe, dass der nicht gestummen hat, dann habe ich das Gehör ein bisschen verschieben müssen.
Sie haben das Gehör müssen so anpassen, dass Sie dem entsprechenden Drehzahlmesser entsprechen.
Jawohl.
So, das hat dann mit Gedächtnisleistung zu tun. Sie haben also wirklich müssen einen Ton noch abschrauben und das war Ihre neue Referenz gewesen.
Ja, also das ist nur ein Bruchteil von einem Ton gewesen.
Bruchteil heisst, um Viertelton.
Ja, Viertel, Fünftel, so.
Aha. Jetzt haben wir nochmal einen Test mit Ihnen machen. Der Verlauf bestimmt erfolgreich. Jetzt haben wir so einen nach der Bohrmaschine, wo wir vorne können, wo Sie auch mit den Händen am Bohrfutter getastet haben und das ans Gehör geführt haben. Jetzt haben Sie so ein batteriebetriebenes Gerät, wo man kann Milch aufschäumen kann. Jetzt lassen wir das mal laufen und schauen, was da passiert. Der Jäger tut das vor das Mikrofon, damit wir das auch hören. Vielleicht hat es bei euch ein Hörtalent. Auf was hören Sie jetzt da?
Da höre ich auf einen Grundlaufton vom Motor. Also das Grundlaufgeräusch, das ist ja aus Grundton mit Obertönen zusammengesetzt. Und dann höre ich einfach auf den Grundton. Der hat eine bestimmte Tonhöhe, der ist an eine bestimmte Frequenz gekoppelt. Und die Frequenz mal 60 gibt dann eine Dreizahl.
Und da hätten wir in dem Fall?
Da hätten wir jetzt in dem Fall hätten wir jetzt knapp 9000 Touren.
Und schwankt denn das auch? Hören Sie auch Schwankungen? Nehmen wir an, Batterie.
Wenn es Schwankungen gibt, aber bei dem würde man es jetzt merken, wenn die Batterie da unten wäre. Also der hat jetzt seine Dreizahl an, konstant, und irgendwann, wenn es immer schwächer wird, dann fällt der Ton langsam an von absinken, weil der Motor langsamer dreht.
Und damit nehmen Sie auch die Drehzahl wahr.
Jawohl.
Können Sie denn jetzt die Fähigkeiten, nebst dem Wetten, dass Sie im Fernsehen auftreten sind, sonst im Alltag brauchen?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wir Zahnärzte bohren ja nicht nur mit Stahlbohrer oder mit Diamantbohrer, sondern wir brauchen auch Hartmetall. Und das Hartmetall hat sehr einen engen Dreizahlbereich. Wenn man ein bisschen zu langsam drehen lässt, brechen die Schneidinnen ab. Und wenn man es zu schnell drehen lässt, werden die Schneidinnen glänzig. Und das wissen ja auch alle Mechaniker und Maschinenbauer und Schlosser und Werkzeugmacher, dass man furchtbar aufpassen muss mit Hartmetall-Werkzeug. Und dann tue ich mit dem Gehör die genau richtige Dreizahl einstellen und dann hat mir der Bohrer auch viel länger. Und ich habe zum Beispiel auch gewisse andere Instrumente mit grossen Durchmessern, da muss man schauen, da darf ich bestimmte Dreizahlen nicht überschreiten. Das ist dann ein Päckchen angeschrieben und nachher tue ich einfach so einregeln, dass ich nicht über die Dreizahl ausgehe.
Also jetzt haben Sie natürlich, da gibt es ja auch Angaben, Dreizahl ist angegeben. Stimmt denn die auch immer?
Es ist ja so, ein Teil Behandlungsgerät haben Dreizahlmesser, aber zum Teil weichen die bis zu 100% ab.
Das heisst, Sie müssen dank Ihrem Gehör können Sie Geld sparen, weil Sie dann weniger Bohrer kaputt machen?
Ja, kann man auch sagen, ja. Wobei gerade die kleinen Bohrerli nicht das teuerste sind bei unserem Material.
Gut, aber in der Menge liegt ja manchmal. Wie heisst das so schön? Kleinvieh macht
auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist.
Also, man kann auf jeden Fall nicht sagen, jeder Zahnarzt muss unbedingt das absolute Gehör haben, sonst wäre
Nein, aber es ist eine nette Beigabe.
Sie sagen zu Ihrer Biografie, das, was Sie haben als Talent, als Fähigkeit, wir haben ja vorhin über Inselbegabungen geredet mit dem Ronny Gundelfinger, das für Sie ist das aber eine Selbstverständlichkeit. Wie haben Sie denn das wahrgenommen, dass Sie so Fähigkeit haben? Sie sehen ja übrigens auch Farben, wenn Sie Töne hören.
Ja, also nicht gerade so richtig wie da die Vollblutsynästheten, die da also ganze Bilder sehen. Aber es habe ich ein bisschen so wie Farbtemperaturen, oder? Dass zum Beispiel ein F, also ich sehe es mehr als Licht. F auf so Kerzenflammenniveau, G Halogenlampen zum Beispiel. Oder auch Stimmungen, oder? So Wetterlandschaftsstimmungen.
Also, wenn Sie zum Beispiel jetzt, sagen wir, vom Johann Sebastian Bach etwas hören, einen Choral, haben Sie da Farbempfindungen?
Ja, eher Formempfindungen.
Da geht es wieder in die Formen?
Jawohl. Also, dass bestimmte Obertöne bestimmte Formen darstellen.
Wenn jetzt ich Ihnen einen Ton vorspiele, können Sie sagen, was das für ein Ton ist. Machen Sie mal. Mit dem so, was ist es, Ocarina sollte es sein. Es ist ein virtuelles Gerät, Achtung. Was ist das für ein Ton?
Das ist ein C.
Und was gibt denn das für eine Farbe?
Also das empfinde ich jetzt als metallfarbig.
Metallfarbig, also so leicht bläulich in dieser Art.
So grau mit Kanten.
Haben Sie mal unter diesen Fähigkeiten gelitten? Zum Beispiel im Orchester, wo Sie mitspielen, wo es ja darum geht, dass ein Orchester sich nach einem sogenannten Kammerton richtet, wo ja auch variieren nach dem C, wo man sich nach dem A richtet. Dass A für Sie dann nicht stimmt.
Ja, also wenn es zum Beispiel extrem hoch ist, dann stört es wieder je nachdem ein bisschen.
Oder ist die Störung physisch für Sie schmerzhaft?
Nein, überall, also schmerzhaft nicht, aber es ist einfach ein bisschen Spannungsgefühl.
Ein bisschen Spannung, das macht ja vielleicht Musik auch interessanter. Dann.
Ja, es wirkt je nachdem dann ein bisschen übertreibt.
Ein bisschen übertreibt und es tut ein bisschen weh. Sie sind 2005, 2008 im Wetten, das gewesen. Jetzt reden wir wieder über Ihre Fähigkeiten. Haben Sie noch weitere Projekte, um Ihre Fähigkeiten zur Schau zu stellen? Quasi?
Nein, das ist also... Man hat mir ja telefoniert.
Wir haben sie wollen, auf Deutsch gesagt. Ja.
Ja, offenbar im SRG-Fundus hat man mich gefunden.
Ja, man findet sie überall, sehen Sie. Mit ihren Fähigkeiten sind sie nicht zu verstecken. Jetzt spielen wir ein Duett. Haben Sie gern, wenn zwei Leute zusammen singen?
Das ist mir gleich.
Wunderbar, wir spielen If I Needed You.
Close your eyes and then shoulder held to lay her lily hand in mine. Who could ill agree? She's a sight to see, a treasure for the poor to find. If I
Sei es mit dem Treffpunkt und der besonderen Fähigkeit. Das Singen, Musizieren ist eine besondere Fähigkeit. Es gibt jetzt aber Leute, die sehen zum Beispiel Farben, wie unser Gast, der Herr Felix Jäger, der gewisse Wahrnehmungen hat, wenn er Musik hört. Zum Beispiel der Ton vom Ocarina vorne, von der Ocarina vorne, das hat ihm ein metallisches Gefühl gegeben. Jetzt nehmen wir an, Sie sehen die Farbe Rot an der Ampel und hätten einen Zitronengeschmack im Maul. Und wenn die Ampel grün wird, dann gibt es einen Vanilleduft in der Nase. Oder Sie sitzen eben in einem Konzert, sehen alle Töne, die hier kommen, auf sie einflüssen in eine andere Farbe. Eine richtige Farbenexplosion. Synästhesie sagt man dem Phänomen, wenn bei Menschen ein Reiz im Gehirn verschiedene Sinne eben gleichzeitig aktiviert. Wie sich das anfühlt, das beschreiben Menschen, die mit dem leben.
Da hört man jetzt Unken. Und bei mir sind das so wie Flecken, die so aus dem Nichts auftauchen, in verschiedenen Farben und Grössen, die die Kreise annehmen.
Wenn ich da eine Zitrone nehme und anleite und mir ein bisschen auf die Hand tröpfle, dann ist das zackig und hat eigentlich mehrere Farben, weiß, schwarz und grün.
Also wir hören jetzt hier Wolfsgeheul und für mich erscheint das wie so farbige Nebel, die von der Seite in mein Bild hineinkommen und so wellig durchlaufen. Und eigentlich hat hier jeder Wolf eine unterschiedliche Farbe. Und je nach Tonhöhe ändert sich das auch. Aber ein Wolf hat immer eine Farblinie.
Synästhesie, wenn mehrere Sinne bei einem Reiz von aussen gleichzeitig aktiviert sind. Die Cornelia Büttler wollte wissen, warum das so ist.
Früher haben es Leute mit Synästhesie vorgeworfen, sie dürfen einfach etwas behaupten. Heute kann die Wissenschaft beweisen, dass sie tatsächlich so empfindet. Mit speziellen Tomographen und Messungen scannen die Wissenschaftler das Gehirn und sehen so, welche Bereiche aktiviert sind. Aber inwiefern es jetzt da Verbindungen zwischen diesen Bereichen im Gehirn gibt, das wissen wir noch nicht genau. Der Professor Peter Brucker, Leiter der Abteilung Neuropsychologie am Universitätsspital Zürich.
Wahrscheinlich, also man geht davon aus, dass irgendwo eine Verbindung muss geben, oder? Auch wenn das nur etwas Assoziatives ist, also nicht etwas jetzt direkt Sinnliches. Und es gibt so flüssige Übergänge zwischen Metaphern, Synästhesie, man sagt ja schrille Farben. Töne können schrill sein, aber Farben nicht. Und doch benutzen alle, wir, auch nicht Synästheter, das. Also es gibt so vielleicht eine kleine Veranlagung, dass man so etwas, wo für die einen nur eine Metapher ist, dass die einen das wirklich erleben, sinnlich.
Für die meisten von uns sind also schrille oder scharfe Töne nur ein Wortbild, das man in der Sprache verwendet. Aber für ungefähr 1% der Menschen sind das echte Wahrnehmungen. Sie empfinden echt so. Natürlich ist nicht jeder der gleiche Synästhesie-Typ. Es gibt ja nicht nur 2, sondern 5 Sinne, die sich kombinieren lassen. Am häufigsten ist aber eine Synästhesie, wo es nur um einen Sinn geht, ums Visuelle.
Wenn er zum Beispiel das Eis anschaut, dann ist das für ihn ganz klar gel, obwohl es nur schwarz-weiß ist. Es ist beides visuell, aber es sind eben Untermodalitäten und das ist am häufigsten. Oder auch mit Buchstaben, das A grün ist oder das C eben violett.
Und das ist dann bei allen Menschen, die diese Synästhesie haben, so, dass das Eis gel ist?
Nein, überhaupt nicht. Ganz lange hat man gemeint, dass es absolut zufällig ist. Das ist völlig etwas Persönliches und Individuelles. Lange hat man gemeint, dass es absolut 100% individuell ist und jetzt hat man ein paar Regelmäßigkeiten entdeckt, dass in der Tendenz, also statistisch, sind kleine Zahlen zum Beispiel sind eher helle Farben. Aber das kann für den einen ein helles Gelb sein, für den anderen ein helles Blau, ein helles Grün und so weiter. Da gibt es keine Regeln.
Die Form von Synästhesie, dass man Farben noch farbiger sieht, ist am weitesten verbreitet. Dann gibt es aber auch ganz wilde Kombinationen von verschiedenen Sinnen. Also, dass man zum Beispiel einen Geschmack spürt, wie der Mann mit der Zitrone, oder eine Farbe schmeckt.
Ja, allgemein kann man vielleicht sagen, schmecken ist eigentlich komischerweise gar nicht so häufig. Was noch seltener ist, ist taktile Erfahrung, also auf dem Körper, dass man da wirklich dann etwas spürt, wie wenn man berührt würde, wenn man einen Ton hört. Das ist eigentlich sehr selten. Das weiss man aber nicht, warum das so ist. Oder? Weil unser Tastsinn ist eigentlich ein wichtiger Sinn.
Ein ganz seltener Fall ist der von dieser Frau, die beruflich mit Musik zu tun hat und Töne farbig sieht. Das geht ja noch.
Aber was bei dieser Frau so einzigartig, kann man sagen, war, ist, dass die Intervall innerhalb von einer Oktave, also zum Beispiel ein Terz oder so, hat sie auf der Zunge einen bestimmten Geschmack empfunden. Also zum Beispiel ein Terz war jetzt salzig. Also die Einzeltöne farbig zum Visuellen und die Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tönen dann noch einen Geschmack. Und das ist schon sehr speziell.
Da fragt man sich, wie die Menschen mit solchen Sinneskombinationen im Alltag umgehen können. Gibt es da nicht Verwirrung und Nachteile?
Ich glaube es nicht. Wenn man Synästheten, das fragen wir natürlich regelmäßig. Wenn man die fragt, also erstens mal ist es für die sowieso, irgendwann wissen sie, dass sie anders sind. Das merken sie dann, wenn sie eigentlich merken, dass die anderen nicht so empfinden wie sie. Vorher merken sie das gar nicht. Und die meisten tun das eigentlich nicht als eine Benachteiligung empfinden, sogar eher als eine Hilfe. Wenn sie sich zum Beispiel eine Telefonnummer merken, dann können sie es nach der Nummer, nach der Zahl merken, wie wir, aber sie haben zusätzlich eigentlich wie eine Hilfe noch, nämlich das Farbmuster, das ihnen hilft, das zu kodieren oder zu merken.
Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht immer. Zum Beispiel, wenn man Zahlen in Farben sieht und ins Ausland verreist.
Gerade mit Telefonnummern, ich frage dann immer auch, wie ist es denn eigentlich auf Französisch, oder? Wenn man 5 hört, das tönt ja ganz anders als 5, oder? Oder 5. Also wie ist das in Fremdsprachen eigentlich? Haben dann die Zahlen dort in der Fremdsprache den gleichen Farbeindruck? Und dort habe ich jemanden gehabt, der gesagt hat, oh nein, das dort sei es dann mühsam. In Frankreich sei sie mal gewesen und hätte eine Handynummer sich merken. Und dann hat sie gemerkt, dass es schon auch Farben hat, die einzelnen Zahlen, aber sie sind andere gesehen wieder im Deutschen und dann hat sie sich ein bisschen behindert, das merken.
Nicht immer alles so einfach, wenn man es in Farben sieht, vor allem eben im Ausland. Der Professor Peter Bruck ist das gewesen, der Leiter von der Abteilung Neuropsychologie am Universitätsspital Zürich. Die Forschung befasst sich heute immer intensiver mit dem Phänomen Synästhesie. Es ist eben vielleicht auch ein Feld, wo man viel wahrnimmt, respektive kennenlernt über die Wahrnehmung und Arbeitsleistung vom Hirn. Das ist der RS1, der Treffpunkt mit den besonderen Fähigkeiten.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma.
¡Vivamos a vencer!
Salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así
der ist eins mit dem Treffpunkt. Herzlich willkommen am Mikrofon der Joschi Kühne. Und da ist die Liebeserklärung dazu.
I love you. Good girl. I love you.
Der Hund kann tatsächlich sagen, I love you, haben wir gefunden im Internet, und zwar auf YouTube mit den vielen, vielen Filmen, die es da gibt. Der Hund liegt auf dem Sofa und hat ihm offenbar gelernt, I love you zu sagen. Wenn Sie es nochmal hören, der kann das, oder kann es nicht, oder tönt es einfach nur so. So geht das.
I love you. Good girl. I love you.
Gut, vielleicht hat er einfach bloß Hunger. Besondere Fähigkeiten, wenn ich in dieser Stunde nochmal darauf eingehe, was das alles heisst, besondere Fähigkeiten, zum Beispiel für Kinder, die hochbegabt sind und in einer Schule vielleicht leiden, weil man ihre Talente nicht erkennt. Oder dann gehen wir eben ins Tierreich mit dem Andreas Moser. Wir erwarten ihn in dieser Stunde. Er relativiert einmal und zeigt, was dann wirklich besondere Fähigkeiten bedeutet im Tierreich.
Tête en l'air dans les nuages, on rêvait de tous les voyages, avec un cœur rond comme ça, et six cordes sous les doigts. C'était les années guitare, les années couleur espoir. C'était l'âge où tout est permis, mi la ré sol si mi. C'est dame, dame, du petit dame, des années qu'on n'oublie pas. Trois notes et le mot qui laisse des traces, qui ne s'effacent pas. Les années guitare, c'est dame, dame, du petit dame, des milliers de souvenirs qu'on se fait sous les étoiles avant de grandir. Chacun sa vie, ça va si vite. Après les dernières vacances, on s'est dit salut, bonne chance. Fini les années guitare, les années couleur d'espoir. Fini l'âge où tout est permis, mi, la, ré, sol, si, mi. Les années guitare, c'est dame, dame, du dit dame, des années qu'on
seine Gitarre oder Michel Fugadorf, der es heisst im Treffpunkt heute zum Thema die besonderen Fähigkeiten. Jetzt begrüße ich einen Hörer am Telefon. Das ist der Toni Graber. Guten Morgen, Herr Graber. Also der ist, habe ich verstanden, Kühne auch. Und was haben Sie jetzt genau gesagt, Herr Graber?
Eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur mit Musik, oder? Der Klang und gewisse Wörter wie der Herr Kühne und Radio DRS 1 trainieren.
Also ein paar Spickpunkte drauflegen. Ja. Ja. Könnten Sie denn das Ganze jetzt erst noch auf Chinesisch übersetzen?
Ja, das könnte ich auch noch. Da ist ja so da die. Was ist da ja die? Das ist ja Kühne und das ist ja. Und da ist ja da. Ja, hahaha, so da ist ja da. Ja, das ist ja da. Ja, das ist ja da.
Ist jetzt das Kantonesisch gewesen?
Wie haben Sie gesagt?
Ist das eher Kantonesisch gewesen?
Kantonesisch, ja.
Ja, Chinesisch, ein ja, besonderer Dialekt. Also, ja. Sie haben das Talent, den Klang noch zu machen von Stimmen. Sie können, glaube ich, etwa 9 Sprachen. Russisch haben wir, Spanisch. Können wir vielleicht auch noch schnell Spanisch hören?
El Corriado, sì, el Prendiamo, el Corriado, el Aro, el Aro, el Aro, el Pianto, el Dai, Contienta, Ventazo, el Aro, el Aro, en esto tiento. El musicale, la presentazione della talenta, el Corriado, da lì a direzione, el Corriando, el Gento Piazzitiel.
Gut, wir engagieren Sie als Moderator. Herr Graber, die Fähigkeit, die Sie haben, wie haben Sie die entdeckt?
Ja, die habe ich eigentlich ganz langsam entdeckt, die Fähigkeit. Das ist vielleicht im engeren Kreis in der Familie. Oder wie ich, ja, als man ausgegangen ist, hat man da ein bisschen so Sprüche gemacht und dann hat man einfach gemerkt, dass man da jetzt die Fähigkeiten hat und dann hat man eine Sprache um die andere ein bisschen ausgebaut.
Haben Sie dann angefangen zu üben?
Üben, eigentlich, das ist eben das Verrückte daran. Also es ist schon das Talent, ich habe eigentlich viel Substanz, die ich nicht mehr aufbringen für diese Sprache zu lernen. Weil es ist einfach gegeben, ich einfach nur ein bisschen hören und die können eigentlich ein bisschen aufbauen, dass wir ein bisschen länger können reden. Aber ich kann jetzt die anrufen, wie einfach einer die Sprache könnte, alle 9, je nachdem, wenn einer die will hören und so. Ja,
machen
so.
Sie das? Können Sie denn auch musikalisch, sind Sie auch musikalisch talentiert? Ich denke, das hat etwas mit Musik zu tun, was Sie da machen.
Ja, sicher. Also ich bin auch also ein gutes Musikhörer, also zum Beispiel tanzen, oder? Also das habe ich niemals richtig lernen, weil das ist mir irgendwie auch gegeben gewesen.
Die Fähigkeiten sind in Ihnen drin, aber Sie könnten aus diesen Fähigkeiten etwas machen, Sie könnten die steigern, Sie könnten zum Beispiel tatsächlich Sprachen lernen. Wie viele Sprachen können Sie denn, Herr Graber?
Ja, Herr Kühne, also Sie sollten nie mehr, wir können nicht Ferien, also wir kommen nie mehr hin. Also ich kann eigentlich nicht einmal also Französisch, also wenn ich da ins Tromo hineingehe, also wir kommen nie mehr hin, oder?
Ja. Aber Sie bleiben da bei uns und jetzt verabschieden Sie sich doch am besten noch Französisch.
Machst du mal? Tu fais quand ça, c'est la partie de Baloin, tu sais la partie de la Fosse Radio DRS 2, ainsi de la partie de Gossement, tu perds chez la partie de Gossin, voir chez la partie de Gossin, de la partie de Bourgeois, oui, oui, on trouve quoi de Deutsch, à des maintenant, un schönen Tag.
Merci vielmals, Graber, herzlichen Dank. Als nächstes begrüße ich Frau Spieler. Guten Morgen, Frau Spieler.
Guten Morgen.
Das ist Silvia Spieler, sie ist noch leicht am Schmunzeln. Hätten Sie das auch gerne, das Talent?
Ja, das wäre noch interessant, wenn man das könnte, ja.
Sie könnten es ja üben, probieren Sie es doch einmal. Sagen wir, was soll man für eine Sprache nehmen? Auf Deutsch? Nein, das habe ich schon einfach. Griechisch wäre noch eine Variante. Frau Spieler, Sie haben auch ein besonderes Talent. Sie haben uns das letzte Woche gemeldet. Sie können mit beiden Händen schreiben, links und rechts. Gut, das ist jetzt an und für sich noch nicht besonders. Aber Sie können mit links Spiegelschrift schreiben und mit rechts normal schreiben.
Ja.
Wann brauchen Sie so ein Talent?
Das brauche ich eigentlich gar nicht. Das habe ich mir zufällig herausgefunden, weil ich vor etwa 2 Jahren ist das im Wetten das gekommen. Hat eine ist mit dieser Wette gesehen, dass sie das kann. Und dann habe ich das auch probiert und ich habe gestaunen, dass ich das auch kann. Also dass ich die Spiegelschrift kann, das weiß ich schon lange. Die habe ich irgendwie mal aus Blödsinn. Ich weiß nicht, ich bin Linkshänder. Ich glaube, die Linkshänder, wenn das jemand kann, dann sind es Linkshänder. Die sind irgendwie nach dem Hirn doppelt gesteuert. Da habe ich das mal herausgefunden, dass ich das eigentlich perfekt kann.
Also auf jeden Fall, wo wir das erzählt haben, da, der Tobias Fischer, ja. Produzent vom Treffpunkt, der hat gesagt, das kann ich auch. Und hat es dann probiert. Ich habe dann ein bisschen angeschaut. Gesagt, so schnell kannst es du es nicht. Können Sie es dann relativ zügig?
Ja, ja.
Also gleichzeitig parallel schreiben, rechts ich höre DRS 1 und mache mit im Treffpunkt und das gleichzeitig machen Sie Spiegelschrift links.
Ja, also eben das, was ich vor 2 Jahren im Wetten das gesehen, dass ich es mit beiden Händen kann, das, ich kann es zwar, aber das, was ich rechts schreibe, ist dann nicht mehr so wirklich schön. Weil ich, das muss ich mich wirklich grausam konzentrieren, ich müsste wirklich üben und dann käme rechts ist auch her. Also. Das wäre wahrscheinlich einfach eine Übungssache. Aber man kann es lesen und es geht.
Der Tobias Fischer hat es eben links probiert, man hat es fast nicht können lesen, es ist nicht so schön gewesen. Aber bei Ihnen, also, Sie müssen es einfach üben in dem Fall.
Ja, ja.
Haben Sie das schon mal demonstriert irgendwo, dass Sie diese Fähigkeit haben?
Ja, das, etwa die, wenn wir an einem Fest sind oder im Geschäft, habe ich schon vorgeführt. Letzte habe ich der Kollegin ein Dankesbrief geschrieben, weil sie mir einen Kaffee geholt hat. Das habe ich dann einfach Spiegelschrift geschrieben. Und dann, hä, was heisst das? Dann habe ich gesagt, kehr es um, dann hat sie das Blatt umgekehrt, das Licht gegeben und dann hat sie es können lesen.
Wir haben heute Morgen noch ein Mail bekommen von jemandem, der die Fähigkeit eben auch hat, links gleichzeitig und rechts schreiben. Und eben links, das scheint eine weit verbreitete Fähigkeit zu sein. Ich hoffe, Sie erleben noch viel Erfolg mit dem Verspiel und ich danke Ihnen herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche einen schönen Tag. Merci vielmals.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
Sie könnte wahrscheinlich noch weiterrufen. Whitney Houston, I Will Always Love You. Die Legende sagt, dass der Produzent, der Musikproduzent Clive Davis, die Sängerin, die ja schon wirklich ein Talent hat, den Song noch etwa ein paar Dutzend Mal singen lassen hat, bis es endlich gepasst hat. Jetzt kann man sich vorstellen, was da abgegangen ist. Jetzt werden wir das noch schnell einordnen, und zwar phänomenologisch. Das ist ja jetzt das Fachgebiet von Felix Jäger. Er hat das Musikhör, das absolute Musikhör. Herr Jäger, wie ist es das, wenn Sie die Stimme wahrnehmen? Was hören Sie da, Whitney Houston?
Also da höre ich extrem übersteuerte Emotionen. Also
das ist jetzt nicht sehr persönlich gefärbt. Ist das für Sie so eine Wahrnehmung?
Ja, also wenn ich so im Alltag Frauen höre, dann, also da ist von Zärtlichkeit über Licht heiter, also bis zu schierer Verzweiflung.
Das ist vielleicht der Ausdruck von dem Lied, ja, I Will Always Love You. Aber rein technisch, die Frau hat etwa 4 Oktaven drauf, ist das normal?
Also üblicherweise, es kommt natürlich darauf an, in der sogenannten klassischen Musik werden ja zum Teil auch viele Oktaven verlangt. Und dann umgekehrt in Softpop halten sich innerhalb von einer Oktave.
Gut, also, aber Talent haben wir trotzdem. Die Frau hat Talent, das können Sie unterschreiben.
Das kann ich durchaus unterschreiben, dass sie ihre Stimme sehr diszipliniert führt.
Wunderbar. Also, die Fähigkeiten hat sie. Und jetzt gehen wir zu den Menschen, die in der Klasse sitzen und Schule mitmachen und vielleicht sogar leiden und der Lehrer weiss nicht warum und die Eltern wissen auch nicht warum. Das Kind bringt durchschnittlich schulische Leistungen, aber man hat doch irgendwie das Gefühl, das Kind wäre talentiert. Der Mann, der uns jetzt beehrt mit seinem Besuch, ist der Jean-Jacques Berger. Er ist Präsident vom Verein Talenta. Das ist eine Schule für Hochbegabte vom Kindergarten bis in die 6. Klasse im zürichischen Schulsystem. Guten Morgen, Herr Berger.
Guten Morgen.
Herr Berger, ich habe jetzt das Bild geschildert von Kindern, die in der Klasse sitzen, die vielleicht eben nicht auffallen, die eben auf eine Art leiden, weil sie könnten eigentlich mehr leisten. Wie erkennt man denn ein hochbegabtes Kind?
Ich darf vielleicht gerade eher sagen, dass das jetzt eine Gruppe ist von Kindern, wo das so gehen kann, die hochbegabt ist. Es gibt alle Formen, das macht es eben auch relativ schwierig. Wenn wir jetzt aber bei dieser Gruppe Kinder bleiben, sind das wahrscheinlich Kinder, die man schon zu spät verwünscht. Kinder, die vielleicht früher mit 4 selber gelernt haben lesen, die Bücher gelesen haben, im Kindergarten, die zuhause, die in die Schule können und dann masslos enttäuscht sind, dass sie jetzt da Sachen machen müssen, die ihnen schon lange klar sind. Und die dann auf eine ganz unterschiedliche Art reagieren. Aggressiv oder eben, sie gehen in die Versenkung. Es gibt Kinder, die machen extra Fehler, damit sie bei ihren Kollegen können dabei bleiben. Und das gibt natürlich teilweise dann ganz schlimme Entwicklungen auf die Länge, wenn man es nicht anpacken kann.
Also das heisst, so schlimme Entwicklungen bis hin zu psychischen Störungen? So.
Ja, und zwar auch schweren und so völlig gescheiterten Schulkarrieren, wo man gar nicht versteht, wenn man dann, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, vielleicht mal routinemäßig sagen, wir machen mal ein Screening, also wir machen mal ein bisschen Intelligenz, dann schauen wir mal, wo das Kind steht. Und dann stellt man fest, ja, das Kind gehört ja zum besten Prozent zum Beispiel und wundert sich, warum ist das passiert.
Also, Ihr Vorschlag, wenn ich richtig verstand, das Schulsystem ist schwer, erst einmal eine Abklärung vom Intelligenzquotient, um überhaupt zu wissen, wohin das welches Kind in etwa gehörte.
Also, ich denke, es wäre sicher hilfreich, man würde viele Kinder nicht verpassen, wenn man in einem einfachen Rahmen im Schulsystem vielleicht ein-, zweimal schauen würde, was so ein Kind drauf hat. Weil man es wirklich tatsächlich nicht immer erkennen kann, aufgrund von der Erscheinung vom Kind.
Ist das die Ermutigung an die Eltern zum Beispiel, die ein Kind haben, ein Kind, 2-3-jährig, wie zum Beispiel der Herr Jäger, der als 2-Jähriger schon entdeckt hat, dass es absolute Musik hört, dass man sich vermehrt damit befasst, wo ist denn das Talent von meinem Kind?
Also ich denke, die Eltern sind eben die, die in der Regel sehr viel wissen, weil sie erleben das Kind und das löchert ihnen zum Beispiel bei unseren Talentenkind den Bauch den ganzen Tag. Die stellen Fragen, die Mutter muss Sachen anfügen und sagt, wann kann ich es endlich abgeben? Also sie sehen sehr häufig Talent von dem Kind. Und wenn man unsicher ist, denke ich auch, dass fachliche Hilfe wichtig wäre, dass man sehen, wie extrem ist die Begabung. Denn je extremer das ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass das Kind sich ring zurecht finden in der Struktur, die wir ihm bieten können.
Reden Sie jetzt von Begabungen, die mit Rechnen, Mathematik, mit Sprache, also mit Mathematik zu tun hat, mit Sprache zu tun hat, oder wie ist denn mit den künstlerischen Fähigkeiten?
Also grundsätzlich denke ich, die Entwicklungsprozesse sind bei allen Begabungen mehr oder weniger gleich, nämlich sehr schwierig. Das Kind muss auch wenn es begabt ist, sehr viel an sich arbeiten. Es hat sehr viele Unwägbarkeiten auf dem Weg zur Entwicklung von einem Talent. Was ich denke, ist, dass man bei der Musik und beim Sport findet man das natürlich, dass der kleine Messi die besten Trainer bekommt bei Barca, ist jedem klar. Aber dass auch jemand, der schulisch begabt ist, eben vielleicht auch mehr braucht als Durchschnittsportion, das ist noch nicht gleich durch.
Ist vielleicht der Ausdruck von einer Leistungsgesellschaft oder der Ausdruck von Geld verdienen können mit einem Talent?
Ja, Geld verdienen. Ich denke auch, dass man sagt auch vielleicht, dass man sich benachteiligt fühlt, wenn ein Kind wirklich ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf weiter sind als Gleichaltrige und dass es auch etwas zu tun hat, vielleicht mit Neid oder das Kind passt dann nicht in die Gruppe. Also ich denke, wir sind nicht so liberal gegenüber, sage ich jetzt vielleicht, Streber, sehr gute Schüler, wie wir sind gegenüber guten Fußballer.
Also der Druck von einer Klasse, wo so ein Hochbegabtes oder vielleicht zwei, drei Hochbegabte drin sind, könnte eben schon eine Rolle spielen für den Hochbegabten, zu sagen, die meinen nachher, ich sei ein Streber, ich mache da nicht mit, ich lasse das gehen.
Das ist ja so. Und ich denke, sie haben wieder eine Gruppe, oder? Es gibt viele. Ein grosses Problem sind Beziehungen zum Lehrer und zu den Klassenkameraden. Wenn der immer die Lösung schon sagt, bevor die anderen haben angefangen zu studieren, dann ist das auch lästig. Und so weiter. Oder der Lehrer fühlt sich herausgefordert, weil er immer muss speziell sich dem Kind widmen. Das ist teilweise wirklich auch eine Energiefrage. Und so können sich dann eben auch so Entwicklungen abspielen. Ein Kind haben wir auch gehabt, das war in der Schule sehr angepasst und nett. Und die Hei völlig unerträglich. Das hat es dann die Hei rausgelassen. Und es ist dann schwierig, mit der Schulpflege reinzukommen, was man eigentlich machen müsste.
Wenn man so ein Talent erfasst in der Schule, das erkennt und das auch entsprechend fördert, wie lange geht so ein Prozess, bis die Befreiung stattfindet, um die Talente wirklich auch zu entwickeln?
Also ich denke, das ist auch schrittweise. Bei uns geht es in der Regel ein paar Monate, bis das Kind sich wieder ein bisschen beruhigt, wenn es wirklich da in einer schwierigen Situation war. Ich glaube einfach, man kann einiges machen. Es wird auch einiges gemacht. Mehr als früher in der Klasse rein. Auch mit Zusatzunterricht. Aber es gibt auch Kinder, die das nicht lange, die dann sagen, wenn es 3-4 Stunden lustig ist, warum kann es nicht die ganze Woche so sein? Also lustig meine ich auch spannend und fordernd.
Also, dass der Unterricht so stattfindet, einem Kind angemessen. Müssen wir dann nicht pro Kind einfach eine Klasse machen? Das wäre dann konsequent.
Ja, eben, das wäre natürlich, das wissen Sie auch ganz falsch. Wir tun auch sehr viel Zeit darauf verwenden, auf die sozialen Formen. Also, das zweite arbeiten, das dritte in der Halbklasse, weil die Kinder müssen ja auch lernen, sich auseinandersetzen mit ihrer Umwelt und ihren Kollegen. Und sie haben mit dem Teil auch recht Mühe, weil sie eben ja klare Vorstellungen haben, was sie wollen. Aber sie haben schon recht, es ist schwierig, Formen zu finden, die auch noch ein bisschen bezahlbar sind für uns alle, wo die Kinder können einigermaßen auf die Rechnung kommen.
Ich möchte im nächsten Teil mit Ihnen darüber reden, was denn das heisst, wenn man so ein Kind erfasst und was es auch könnte heissen, gesellschaftlich, ob das eine Isolation bedeutet, ob das vielleicht eine elitäre Gesellschaft anzüchtet. Das als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis zu den besonderen Fähigkeiten.
There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, so soon.
trying all night long just to talk to you.
Das ist der Eros Ramazzotti auf der Seite um 11:05 im Treffpunkt. Besondere Fähigkeiten, außerordentliche Fähigkeiten ist wahrscheinlich, das haben wir heute ein gelernt, Definitionssache. Und wir können, glaube ich, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen dann herausfinden, wie normal das irgendetwas ist. Jetzt aber nochmal zurück zu den eben besonders hochtalentierten Schülern, Kindern, Jugendlichen, die in einer Schule sitzen, sich vielleicht eben nicht entsprechend gefördert fühlen, respektive die nehmen das vielleicht gar nicht wahr, sie sagen es an niemandem. Für das da ist der Jean-Jacques Bertschi, Präsident vom Verein Talenta. Dort sind begabte Schulen, das ist eine Schule für Hochbegabte. Jetzt, wenn man lauter Hochbegabte, Herr Bertschi, zusammenführt in einer Klasse, dann haben wir einfach eine andere Form von Ghetto.
Das könnte man sagen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn man tagtäglich um die Kinder herum ist. Da ist die ganze Vielfalt, wie wir sie sonst haben in einer Klasse, eher noch grösser. Also wir haben alle Formen, alle Charaktere, alle Persönlichkeiten mit dem Gemeinsamen, dass sie alle haben müssen, extern, nicht bei uns, eine Abklärung machen, dass sie plus minus IQ 130 haben, dass sie Hochbegabung haben, mindestens in verschiedenen Gebieten eine ausgeprägte. Aber es sind ganz normale Kinder und das macht die Arbeit so spannend, aber auch teilweise recht energietreibend.
Was ist denn besonders energietreibend da, dass sie so hochbegabt sind und sie mögen denen nicht nach?
Also das eine ist sicher so. Wir haben zum Beispiel jetzt 3 Lehrer, die Universitätsstudien haben, weil einfach die Teile im Moment etwas wissen wollen. Sagen sie, müssen nicht immer sagen, ich soll es finden. Bringen sie auch mal etwas. Also sehr direkt, sehr fordernd. Sie haben einen sehr hohen Rhythmus und sie tun auch den Lehrer mit Beschlag belegen, viel intensiver als der Regelschüler. Also darum haben wir mal schon kleine Klassen von 10 bis 12 und es geht nicht mit grösseren.
Gut, das sind lauter Hochbegabte in einer Klasse. Jetzt gibt es doch die andere Theorie, die sagt, wenn der Stärker am Schwächeren nicht hilft mitzukommen, dann hilft das ja am Stärkeren nicht. Soziale Verhalten leidet einfach darunter. Also da sind lauter Genies unter sich, die sind abgehoben, die haben nichts mehr mit dem Normalleben zu tun.
Also eben Genies sind es ja nicht. Das sind nach der Definition etwa die 2% besten Schüler, schulisch besten Schüler. Das ist auch noch eine Form von ganz normalem Menschsein. Aber ich denke, das mit dem Helfen, das ist so. Es gibt solche, die das gerne machen. Aber es ist nicht eine Lösung für die Hochbegabten, dass man sagt, ja, die sollen einfach Hilfslehrer sein, dann ist es ihnen wohl. Es gibt solche, die sagen, ich will einmal selber etwas lernen. Ich will mich selber entwickeln. Also das ist einfach gefährlich, wenn man so Sachen dann würde als Hauptrezept verwenden.
Ist denn ein Hochbegabter eine Form von Privileg, wo man in der heutigen Gesellschaft einfach in Kauf nimmt? Das ist die obere Schicht, die sich das kann leisten, ein hochbegabtes Kind jetzt in der Schule zum Beispiel eben in ein Talent zu schicken? Alle anderen verkümmert haben, hat Pech gehabt.
Ja, da tun Sie einen Wunderpunkt ansprechen. Sie haben gesagt, Talenta sind ein Teil vom Zürcher Schulsystem. Talenta ist eine rein private Schule. Und die muss sich auch zahlen. Wir nehmen nur Kinder, die diesen Voraussetzungen entsprechen. Also nicht einfach, weil die Eltern das wollen oder weil sie reich sind. Aber die Schule ist natürlich teuer. Das kostet 2000 Franken im Monat für die Eltern. Und teilweise tun Schulgemeinden den Eltern helfen, teilweise halt nicht. Und in dem Sinne kann es schon ein Problem sein für Kinder, die Mittel nicht haben. Entschuldigung, für Eltern. Und sie haben so ein Kind und sie spüren, das Kind müsste jetzt einfach mehr haben.
Also, und jetzt, was machen wir? Lassen wir die einfach verrotten?
Ja.
Also, das müsste ja eigentlich plagen, oder?
Das plagt die Kinder, das plagt auch mich. Ich bin auch als Bildungspolitiker an diese Fragen angekommen, dass wir da offener sind. Es geht da nicht um riesige Prozentzahlen, aber einfach um eine Offenheit, dass wir merken, da müsste jetzt einfach mehr passieren, dass wir sagen, wie lösen wir das? Und da gibt es sicher neben den Talenten, gibt es noch 1000 andere Lösungen.
Jetzt sind die Formen von talentierten Kindern, die da sind, die sie fördern, die sie entdecken, quasi, nachdem sie abgeklärt worden sind, die sie auch noch im Schulplan von der normalen Schulbehörde machen. Also das, insofern meine Kanton Zürich, ich habe das nicht mehr, dass sie im Kanton. Das ist ein Objekt, wo sich erfolgreich offenbar etabliert hat, aber es hat etwas Elitäres. Ist das jetzt hochbegabte Förderung, ist das eine Zeiterscheinung?
Also ich denke, es hat sicher solche Gründe gehabt, dass es Anfang 90er Jahre hat man sich angefangen, die Gedanken zu machen. Das hat es immer gegeben. Und früher hat es natürlich in reichen Familien den Hauslehrer gehabt. Da haben die Kinder doppelt so schnell gelehrt und haben enorm viel gelehrt. Aber ich denke, es ist ein Problem, das wir immer haben. Es ist ein Randproblem, eine kleine Gruppe, auch eine Randgruppe, wie teilweise schwächere Kinder, wo man muss überlegen, was kann das System schlucken und wo braucht es eben Ergänzungen.
Ist irgendwann auch vorbei, mit, wenn man erkennt, das Kind hat Hochbegabung, hat Anlage dazu, ist es irgendwann altersmässig vorbei, wenn man das Kind noch erfasst?
Also ich denke nicht. Was man weiss, ist eigentlich die Intelligenz recht stabil. Aber es ist natürlich so, dass die Förderung auch enorm entscheidend ist. Die Förderung zuhause, sehr entscheidend im ersten Jahr. Die Förderung in der Schule entscheidend. Es ist eher so, dass die Kinder, die wir haben, viele gar nicht ins Gymi kommen wären später, weil sie gescheitert wären in ihrer Schulkarriere. Und das, denke ich, ist natürlich ein unerhörter Verlust von Potenzial und auch für die jungen Menschen eine Katastrophe.
Umgekehrt nochmal gefragt, wenn jetzt Kind jetzt über 15 geworden ist oder 14, 13 und eigentlich eben ein hochbegabtes wäre, ist jetzt vorbei, sehen Sie aus, Amen.
Also ich denke, das Kind kann immer noch vieles lernen. Die Frage ist, in welchem Zustand ist es dann psychisch? Das muss man sich schon überlegen, weil das sind die Jahre, wo Begabungsfenster weit offen sind und dann steht es immer einer Realität gegenüber, die sagt, bist ruhig, wart ab, du kommst das über, was du überkommst, eben bis halt die Schnurren, dass du störst.
Herr Bertschi, wo ist denn Ihre Begabung, Ihre persönlich spezielle höchste Fähigkeit?
Ja, eigentlich in der Vielseitigkeit. Ich habe Militär, Handball, Sport, Personalwesen. Ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Angefangen als Sprachlehrer an Berufsschulen. Das ist das, was mir gefällt. Aber ich will jetzt sagen, nicht sagen, dass ich hochbegabt bin, aber ich denke, ich habe dafür auch weniger Probleme gehabt als manches von diesen Kindern.
Noch eine Frage. Wir kommen zu unserem nächsten Gast noch an. Was sagen Sie dazu im Tierreich? Außerordentliche Fähigkeit? Was kommt Ihnen da in den Sinn?
Es gibt sehr viele außerordentliche Fähigkeiten. Wir haben Schäferhunde gehabt, immer in der Jugend. Aber eben, ich denke, es sind Fähigkeiten, die sich auch herausbilden im Verlauf von der Zeit, wo uns einfach Tiere, weil sie es brauchen, hoch überlegen sind. Wir würden dem besonders sagen, dass Tier sagt, wenn ich es nicht habe, bin ich weg vom Feister.
Wir schauen das an mit dem Andreas Moser. Was er dazu sagt zu Tieren, die besondere Fähigkeiten haben, gibt es das überhaupt? Das als nächstes am Treffpunkt auf dem Eis.
Monday, Joanna spends an hour with a magazine. The day is kinda gray and so lazy. She goes, and hey boy, Joanna's in the mirror in a dressing gown, talking to a friend who lives uptown. She goes,
my love on the arm.
Oh, I wish she was my love.
Das ist der RS1 mit dem Treffpunkt am 10:45, wenige Sekunden, um ganz präzise zu sein. Es gibt ja Menschen, die sind außerordentlich begabt, was Präzision anbelangt. Es gibt Menschen, die begabt sind sprachlich, musikalisch, instrumental. Sie haben außerordentliche Wahrnehmung auch, sage ich jetzt wirklich so, im Sinn von, dass sie zum Beispiel Musik hören und Farben dazu empfinden, also mehrfache Sinneswahrnehmungen. Dann gibt es Inselbegabte, wo zum Beispiel, es gibt einen, der über Rom geflogen ist mit dem Helikopter und nachher während der Woche das ganze Panorama gezeichnet hat, mit jedem Detail, jedes Fenster am richtigen Ort sogar, hat man festgestellt, dass gewisse Fenster offen und zu gewesen sind. Das sind sogenannte Inselbegabungen. Von diesen Inselbegabten gibt es etwa 100 auf der ganzen Welt. Das ist ein spezielles Gebiet, das auch mit Hirnforschung zu tun hat. Wir reden die ganze Zeit jetzt ja immer von außerordentlichen Fähigkeiten. Vorne haben wir den Bernhardsgast gehabt. Er hat dann erklärt, dass es hochbegabte Kinder gibt. Am Schluss habe ich ihn gefragt, wie denn das sei, mit dem Tierreich. Jetzt bin ich bei unserem letzten Gast heute. Das ist Andreas Moser. Er ist Biologe beim Schweizer Fernsehen, Moderator und Redaktionsleiter von Netz und Natur. Guten Morgen, Herr Moser.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Moser, das Beispiel mit dem Schäferhund, das er erwähnt hat, das sind außerordentlich begabte und talentierte Hunde. Was passiert da bei dem Biologe?
Ja, der Biologe hat einfach ein bisschen einen anderen Blickwinkel als Leute, die sich ausschließlich mit Menschen befassen. Er hat einen Blickwinkel, wo Lebewesen aus der Distanz probiert, neutral anzuschauen. Und da hat einfach jedes Lebewesen, ob Tier oder ob Mensch, einfach seine Eigenheiten, seine Besonderheiten. Und die unterscheiden sich jeweils zum Teil sehr stark.
Also wenn der Biologe jetzt auf den Mensch schaut, mit all den Fähigkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, Dialekt imitieren oder das absolute Musik gehört zu haben, was sieht denn dort der Biologe? Ist das einfach normal?
Also der Biologe sieht natürlich auch innerhalb von einer Art immer wieder verschiedene Spektren, verschiedene Bereiche, wo es dort auch wieder Individuen gibt, die da etwas ein bisschen besser und etwas weniger gut können, was man dann mit Talent umschreiben. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, dass wir in Bezug auf das, was wir als außergewöhnlich anschauen, den Mensch als Maßstab nehmen. Wir gehen immer von uns selber aus. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, zum Beispiel, was weiß ich, ein Floh, der gumpt, der das Hundertfache von seiner Körpergröße oder noch mehr in einem Gump machen kann und mir das auf die menschlichen Maßstäbe übertragen, dann ist das natürlich etwas Wahnsinniges, etwas Besonderes. Oder wenn wir beim Schäferhund bleiben, mit einer Geruchswahrnehmung, mit einem Geruchsbild, das eigentlich ein Hund hat, wenn er durch die Landschaft läuft. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das ist. Im Gegensatz dazu hat der Hund ein bisschen reduziertere Farbwahrnehmung. Er sieht in den Rotbereich weniger, sieht erst wieder in Richtung Blau gut. Also das heisst, er hat im Prinzip, ein Hund hat eine ganz andere Welt als wir, wo er drin lebt. Weil er einfach anders, andere Sinnesorgane hat, andere Wahrnehmungen hat.
Wir haben ja einen Gast gehabt, der im Wetten das war, der Herr Jäger. Das ist übrigens bei uns auf dem Internet nachzuschauen, was er dort leistet. Er kennt ja den Geräusch, die Drehzahl vom Motor. Sind auch schon Tiere auftreten im Wetten das? Ärgert Sie das denn, Herr Moser?
Es ist so, dass es natürlich immer auch einen Unterhaltungsaspekt gibt. Und solange ein Tier nicht Schaden nimmt und nicht auch etwas grundsätzlich Falsches übers erzählt wird, was dann zu Missverständnis im Verhältnis von Tier und Mensch führt, ist da dagegen nicht einzuwenden. Man muss das wirklich ein bisschen locker sehen im Bereich auf die Unterhaltung. Aber es ist natürlich auch so, dass Medien, und da sind wir jetzt in einem gewissen Sinn auch selbstkritisch, oder ich bin selbstkritisch, dass Medien natürlich immer das Aussergewöhnliche suchen. Das ausserhalb von der Norm, weil das ist das, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und in dieser Aufsummierung, vor allem dem Aussergewöhnlichen, vergessen wir das Normale, das, was eigentlich immer da ist, was auch beachtenswert ist, was zum Teil verstaunlich ist. Und die Summierung, dass die Konzentration auf das Aussergewöhnliche, die führt häufig auch dann zu einem bisschen verschobenen Bild.
Aber ist das nicht der erste Schritt Richtung Anerkennung und Schätzung, Wertschätzung vom Tierreich, von unseren Tieren, die uns umgehen, von der Natur, von der Umwelt?
Es ist extrem selektiv. Denn das, was wir leben in einer Welt, die quantifiziert wird. Und wir betrachten dann das, was in einem gewissen Quantum von irgendeiner Eigenschaft, hochkumpen, weit fliegen, tief tauchen, lang den Schnauf anheben, was auch immer. All das, was nachher einen Wert gibt, der deutlich abweicht von dem, was wir schaffen, das erachten wir als außergewöhnlich. Und was vorher gesagt worden ist, eigentlich ist es für dich selber das, was es braucht zum Überleben, und überhaupt nicht Außergewöhnliches. und es ist eigentlich das Normale.
Nehmen wir ein Beispiel, wir haben heute Morgen davon geredet, Thomas Scherer und ich, wenn jetzt ein Affe etwas zu essen will, dann muss er sicher sein man schafft es sicher, das kennen, wir glaube ich die meisten von uns, dann nimmt er sich eventuell einen Stecker und schafft es damit, sein Futter zu bekommen. Das beobachten wir, das wird auch immer wieder gezeigt. Ist das nicht etwas Besonderes, eine besondere Fähigkeit, wo man, oder projizieren wir da wieder etwas in das Tier rein?
Nein, es ist wieder gerade unsere nächsten Verwandten, die Primaten, die sind ja uns sehr ähnlich. Aber wir probieren immer noch verkrampft, eine Barriere zu schaffen, dass der Mensch etwas Besonderes ist. Und wenn jetzt aber eine Tierart oder eine andere Art noch an den Mensch ankommt, mit einer Fähigkeit, dann werden wir ein bisschen unruhig. Und es gibt sogar einen guten Dokumentarfilm von Japanern über Schimpansen im Regenwald in Westafrika, und der heisst Too Close for Comfort. Also das heisst, zu nahe, als dass es uns noch wohl ist dabei. Und das ist genau der Punkt, das heisst, wenn der Mensch in seiner Nabelschau von seiner Einzigartigkeit sich bedroht fühlt und plötzlich bewusst wird sich, dass er nicht das einzige Lebewesen ist, wo auch eine Existenzberechtigung hat, dann wird er unruhig.
Nehmen wir ein nächstes Beispiel, das wir heute Morgen in der Zeitung gefunden haben. Vögel mit einem Gedächtnis wie Elefanten. Ich weiss nicht, haben Sie es gesehen im Tagesanzeiger heute? Versuchungen zeigen, dass sich Krähen oder Raben, ist das gleich, Krähen und Raben, kann man sagen?
Also, es gibt so eine Anekdote unter Wissenschaftlern, wo Rabenvögel als Flying Apes bezeichnen. Also fliegende Affen, die in der Intelligenz durchaus an unsere nächsten Verwandten herangehen.
Also, die Versuchungen zeigen, dass sich Krähen, Raben jahrelang an Menschen erinnern, wo sie verschreckt haben oder geplagt haben. Das ist doch faszinierend, jetzt zum Denken. Oh, oder ist das bereits schon wieder too close to comfort?
Es ist einfach so, dass natürlich, gerade wenn man Krähenvögel anschaut, die haben zum Menschen eine gespannte Beziehung. Ich erinnere daran, dass man im Kanton Bern vor ein paar Jahren mal auf Antrag der Bauern wollen Krähen vergiften. Das hat einen Volksaufstand gegeben. Also es gibt auf der einen Seite eine Gruppe von Menschen, die ein sehr gespanntes Verhältnis zur Natur haben. Auf der anderen Seite eine andere Gruppe, die dann sehr massiv protestiert hat. Also bereits, dass die zwei Ebenen von Menschen, die zwei Gruppen von Menschen zeigen, dass das Verhältnis nicht eindeutig definiert ist. Und von der Seite der Krähen ist es völlig klar. Krähen sind hochsoziale Vögel, die eigentlich einen guten Teil von ihrem Überleben damit schaffen, dass sie Intelligenzleistungen vollbringen. Da gehört daran, sich zu erinnern, wo finde ich etwas zu fressen, wo ist es gefährlich, welche Konstellation ergibt, dass es dann gefährlich wird. Also es geht so weit, dass beispielsweise im Flughafen Zürich die Vögel natürlich ein Problem sind für die startenden und landenden Flugzeuge, dass man dort noch eine Massnahme getroffen hat und dass bereits ein bestimmter Autotyp oder ein bestimmtes Motorengerüst gelenkt hat, von dem, wo man die Krähen vertreibt, dass die Vögel auf grosse Distanz davor geflogen sind. Und wir haben auch können ein Liedli davon singen, wo wir eine Sendung über Krähen gemacht haben und die probiert haben zu filmen, dass es unglaublich schwierig ist, an die intelligenten Vögel anzukommen.
Also das ist eine Form von Konditionierung. Das könnte man wären beim Thema Dressur, wenn ein Hund etwas Bestimmtes lernt, oder zum Beispiel, glaube ich, in einem Zoo in England gibt man jetzt den Affen Kameras, dass sich die selber filmen. Tut man da dann gewisse Effekte verfälschen mit so Massnahmen, wenn man mit den eigenen, mit unseren menschlichen Maßstäben Zeuge machen will, kann man da biologische Erfahrungen verfälschen?
Also grundsätzlich ist das eine ganz komplexe Frage, weil es gibt auf der einen Seite eine Situation von Tieren, die in menschlicher Hochhut leben, in zoologischen Gärten oder in wissenschaftlichen Strukturen, wo man ihr Verhalten untersucht. Dort ist selbstverständlich die Situation gegeben, dass die Tiere völlig unterfordert sind. Und zwar einfach darum, weil sie nicht das müssen leisten, was sie in der Natur müssen leisten für ihr Überleben. Und das schaffen sie dort in ganz einer verrückten Leistung im Zusammenhang bei sozialen Tieren zum Beispiel, dass sich die Gruppen organisieren, so dass nach dem einzelnen Individuum wieder ein Vorteil daraus entsteht, indem dass es kooperiert. Das bedingt, dass man Aufgabenteilung macht in komplexen Sozialsystemen. Das betrifft hundeartige Wölfe, das betrifft aber auch eben unsere nächsten die Verwandten, die grossen Primaten. Ich habe eine gewisse Zurückhaltung, von Affen zu reden, weil in unserem Sprachgebrauch ist Aff doch bereits wieder die Diskriminierung, die despektierliche Betrachtungsweise. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass alle die Tierfähigkeiten haben, wo wir Menschen nicht einmal eine Ahnung haben davon, dass sie existieren.
Das ist dann Ihr Job, oder, Andreas Moser? Als Biolog, als Journalist, um das nicht als Fähigkeit zeigen, sondern als Respektbezüge?
Also meine Motivation ist eigentlich, je mehr man sich mit dir befasst und je näher dass man einen kommt, desto weniger außergewöhnlich kommt einem der Mensch vor. Und für was ich plädiere, ist einfach eine Respektbeziehung. Das heisst, das Anderssein akzeptieren, ohne es in ein Verhältnis zu setzen, von höher oder niedriger, sondern einfach dir auch als Mitgeschöpf respektieren, akzeptieren und ihm in einer Art und Weise dann begegnen, so dass es auch sich selber sein kann.
Ich bedanke mich herzlich für den Besuch, Andreas Moser, im Treffpunkt hier auf dem Eis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.